Gemeinde? Oder haben Sie gestern Abend nicht gelitten? Bei uns in der Nachbarschaft gab es ein Public Viewing bei Leuten ganz privat im Garten. Und als dann das letzte Tor fiel, da ging ein Aufschrei los, dass die ganze Siedlung es hörte. Auch die, die kein Interesse an Fußball hatten, wurden dann mit hineingenommen. Und zum Abschluss dieses großen Jubels dann und dieser Feier gab es doch tatsächlich ein riesiges Feuerwerk. Als ob Deutschland schon Weltmeister wäre, ne? Aber es wird ja ohnehin Brasilien. Gut, aber darüber tauschen wir uns später aus. Ja, ich habe den Predigttext dem Losungsbüchlein entnommen. Da steht der Perikopentext für diesen Sonntag drin, 1. Petrus 3, Vers 8 bis 15. Ich lese ihn einmal nach der Luther-Übersetzung, Luther 84. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Soweit Petrus. Hand aufs Herz, lassen Sie sich gerne etwas sagen? Also wenn meine Frau jetzt heute Morgen hier wäre, die könnte da einiges zu sagen. Ich muss mir nämlich auch von meiner Frau oft etwas sagen lassen. Kannst du nicht die Fernbedienung endlich mal in Ruhe lassen? Kannst du nicht etwas langsamer fahren? Und vieles andere mehr. Männer kennen das. Aber meine Frau würde mir dann auf der Rückfahrt sagen, was hast du denn da erzählt? Du bist es immer, der mir dauernd irgendwie etwas sagt und was ich tun soll und nicht. Sich etwas sagen lassen, das ist nicht so ganz einfach. Aber, wie wir schon angekündigt gehört haben, heute müssen wir uns einiges sagen lassen. Und zwar in puncto Verhalten als Christen. Untereinander und in dieser Welt. In Kapitel 2, Vers 1, also 1. Petrus 2, Vers 1, hatte der Apostel Petrus seinen Lesern, das waren Christen in verschiedenen Gemeinden, manchmal auch kleine Hausgruppen, stelle ich mir vor, eine Art Lasterkatalog vorgelegt. Einige Dinge vorgehalten, die haben es schon in sich. Da schreibt er nach der Guten Nachricht Bibel: Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Hallo? Lieber Petrus, das schreibst du doch an eine Gemeinde. Und an eine Gemeinde zu schreiben, hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Ja, das solltest du an die Pharisäer schreiben und an die Menschen, die ganz ohne Gott leben. Aber an einer Gemeinde? Müssen wir uns so etwas gefallen lassen eigentlich, dass man uns solch einen Spiegel vorhält? Ja, wir müssen es. Wir müssen es aushalten und wir müssen uns dem stellen als Gemeinde. Denn wie Luther schreibt, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede, das sind Tatsachen aus unserem Alltag, auch in unseren Gemeinden, leider. Das ist bitter, aber das ist oft auch Realität, in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Gemeinden, aber wir kommen nicht drum herum. Diesen fünf Lastern, wie ich sie einmal nenne, stellt Petrus nun in unserem Text fünf Tugenden gegenüber. Das ist ja eigentlich auch wichtig, dass man es nicht so macht, wie viele Eltern oder manche Eltern es tun, die ihren Kindern immer nur sagen, was sie nicht dürfen. Alles ist verboten und immer kriegen sie einen auf der Hand. Aber was sollen sie eigentlich tun? Wie soll Leben eigentlich gelingen? Und dazu sagt nun Petrus einiges in unserem Text. Wie soll das Leben der Christen untereinander aussehen? Wie sollen sie es denn gestalten? Er schreibt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Oder nach der Guten Nachricht Bibel, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander, liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Das Erste, was Petrus hier nennt, ist gleichgesinnt. Seid allesamt gleichgesinnt. Es ist schon viele, viele Jahre her, da besuchte ich als Pastor ein älteres Ehepaar in der Gemeinde, und sie kündigten dann an, wir gehen in Zukunft nicht mehr zur Gemeindemitgliederversammlung. Das tun wir uns nicht mehr an. Da wird doch nur gestritten und diskutiert. Eigentlich waren wir zu der Zeit, ich erinnere mich eigentlich noch ganz gut, waren wir als Gemeindeleitung ganz stolz darauf, wie friedlich es eigentlich in unserer Gemeindemitgliederversammlung zuging. Das war früher in der Gemeinde mal anders gewesen. Und trotzdem wurde immer noch gestritten um das richtige Ergebnis und um das, was wir tun sollten. Gleichgesinnt meint ja nicht, dass wir immer nur Friede, Freude, Eierkuchen erleben und alles unter den Teppich kehren. Genau das führt ja letztlich zum Streit in der Gemeinde, wenn wir alles unter den Teppich kehren. Nein, wir müssen schon offen darüber reden und zu einem Ergebnis kommen. Auf dasselbe bedacht zu sein, darauf kommt es an in der Gemeinde. Dass wir ein gemeinsames Ziel haben, dass wir uns klar sind durch die Reihen, worum es eigentlich geht und warum wir eigentlich in dieser Welt und in dieser Stadt existieren, warum es uns eigentlich gibt. Dass wir verbunden sind in der gemeinsamen Liebe zueinander und in der Achtung voreinander und darin, dass es nur einen Herrn gibt in der Gemeinde, nur einen Herrn. Und das ist Jesus Christus. Und wir anderen, wir sind alles Brüder und Schwestern und sitzen zu seinen Füßen. Er ist der Herr und er ist der Chef. Wenn das klar ist, dann können wir auch miteinander streiten. So hat es Manfred Siebald in seinem Lied Gut, dass wir einander haben, geschrieben, keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Gleichgesinnt. Und das schließt dann eben auch ein, was Petrus weiter in unserem Text so deutlich beschreibt, wenn wir denn miteinander streiten und miteinander ringen um die Wahrheit und den rechten Weg, dann bitteschön haltet eure Zunge im Zaum. und benehmt euch nicht, wie ich gestern Abend noch gehört habe, wie der Trainer von Serbien, der davon Kriegsverbrecher spricht. Haltet eure Zunge im Zaum. Achtet darauf, in welcher Art und Weise und in welchem Geist ihr miteinander redet. Kontrovers ja, aber nicht verletzend. Jakobus schreibt einmal, aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Dabei fällt mir immer wieder eine Frau ein, die ich vor vielen Jahren in einer Gemeinde kennengelernt habe. Von der waren sich alle einig, sie leitete auch einen Arbeitskreis. Sie konnte wunderbare Andachten halten. Das war wirklich gefeilt und sehr gut durchdacht und engagiert und auch sehr persönlich. Aber es konnte passieren, dass sie noch am gleichen Tag dann auf der Treppe des Gemeindehauses ihr Gift verspritzen konnte. Mit einer spitzen Zunge gegen die Gemeindeleitung oder gegen wen auch immer dann losgehen konnte. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. So soll es nicht sein. Denn für viele ist das eine Anfechtung, auch für Menschen, die in unseren Reihen sind und jung im Glauben sind, die sich fragen, aber hallo, wo bin ich denn hier? Gleichgesinnt sein untereinander. Und das Zweite, was Petrus schreibt, ist mitleidig sein. Nicht wehleidig. Wir Männer, wir können ja sehr wehleidig sein. Ne? Wir können viel besser leiden als die Frauen. Nein, es geht nicht um Wehleidigkeit, sondern es geht um Mitleid, Mitgefühl haben. Das ist ja auch irgendwie Typsache. Es gibt Leute, wenn irgendwo etwas geschieht oder wenn jemand leidet, verletzt ist oder so, die stehen sofort auf und sind sofort da. Die haben eine Antenne, eine Art dafür. Ich staune immer wieder darüber. Aber Mitleid, das ist uns allen aufgegeben, nicht nur denen, die dazu als Typ neigen. Mitleidig sein. Mitleidig, das ist etwas, was uns in unserem Lebenslauf aufhält. Ich muss dabei denken an den barmherzigen Samariter. Stellen Sie sich vor, der barmherzige Samariter kommt an diese Stelle vorbei, wo der Mann unter die Räuber gefallen ist und verletzt da liegt. Und was macht er? Er guckt kurz auf die Uhr. Oh, nee. Ich muss weiter. Ein Stück später nimmt er sein Handy raus und sieht bestätigt, ich habe einen Termin. Nee, geht nicht. Mitleidig sein, das hält auf. Gut, dass der barmherzige Samariter keinen Termin hatte. Aber in der modernen Arbeitswelt ist das anders. Ich sprach noch vor gut einer Woche mit unserem Schwiegersohn, der in einem großen Betrieb beschäftigt ist, in einer etwas höheren Etage und ein Betrieb mit ungefähr 2000 Beschäftigten. Und er sagt, du glaubst gar nicht, was bei uns jetzt los ist. Wir haben eine neue Geschäftsführerin bekommen und da wird ein Druck ausgeübt. Und wenn du nicht mehr kannst, tja, dann ist es halt eben deine Sache. Und er, der sonst sich immer bemühte, weil er Familie hat, um 6 Uhr zu Hause zu sein abends, der sitzt auf einmal bis nachts um 12 im Büro und ruft dann an, du Schatz, es wird noch etwas später. Ein ungeheurer Druck, aber keiner fragt danach. Auch seine Kollegen, mit denen er sich immer gut verstanden hat, nee, allen geht es ja auch genauso. Und jeder sieht auf seinen Weg. In der modernen Arbeitswelt wird oft gemobbt, ungerecht behandelt, werden Menschen vernachlässigt. Aber sich um sie zu kümmern, das hält auf und uns darf niemand aufhalten. Wir müssen weitergehen, dann muss halt eben jemand ausgewechselt werden. Davon sind viele in unseren Reihen auch geprägt, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und so hört man auch in der Gemeinde manchmal den Satz, kann ich mir im Betrieb nicht erlauben. Ja, ich glaube, es ist wirklich sehr schwer für viele. in zwei Welten zu leben. In der modernen Arbeitswelt, im modernen Leben und in der Gemeinde, wo man sich aufhalten lässt, weil es einem nicht gut geht. Und man auch mal einen Termin streichen kann und sagen, so, jetzt kümmere ich mich um den, jetzt rufe ich da mal an. Sich aufhalten lassen. Kann ich mich noch auf meinem Weg aufhalten lassen oder habe ich immer einen Termin, der wichtiger ist? Und das Dritte, was Petrus schreibt, ist brüderlich. Kennen Sie die Nationalhymne der Freien Evangelischen Gemeinden? Kennen Sie die? Ein einig Volk von Brüdern. Das ist ein Lied von Hermann Heinrich Grafe, heute vielleicht nicht mehr so bekannt. Hermann Heinrich Grafe war der Gründer der ersten Freien Evangelischen Gemeinden. Und sein Lied, das wurde früher in den Gemeinden sehr viel gesungen, ein einig Volk von Brüdern, das ist das Volk des Herrn. Bis dann einige entdeckt haben, Moment mal, da kommen ja nur die Brüder drin vor. Wo bleiben denn die Schwestern? Und in der Bibel ist ja auch zu lesen, zumindest in der Lutherbibel und in anderen Bibeln, heißt es immer, liebe Brüder. Schwestern scheinen gar nicht vorzukommen. Warum eigentlich nicht? Ich erinnere mich an eine Begegnung mit der Missionarin Ursula Wiesemann. Einige kennen sie, Sprachwissenschaftlerin, hat eine Bibel für einen Stamm in Brasilien übersetzt, Volksstamm. Und wir trafen sie auf Langeoog und saßen beim Mittagstisch und dann regte sich einer der älteren Brüder auf über die damals neue Gute-Nachricht-Bibel. In der steht nämlich nicht liebe Brüder, sondern da steht liebe Brüder und Schwestern. Und er sagte, das ist doch nicht richtig, das steht doch gar nicht da und und. Und die Frau Wiesemann, immerhin Professorin, legte sich voll ins Geschirr und sagte, Sie, lieber Kollege, haben keine Ahnung. Denn damals war es unschicklich und es war nicht okay, wenn jemand die Frauen auch ansprach. Die Frauen waren immer mitgemeint. Und wenn Petrus schreibt oder andere schrieben, liebe Brüder, dann wussten immer die Frauen, jetzt sind wir auch genauso gemeint. Das war damals so. Es war unschicklich, die Frauen auch direkt anzureden. Ich erinnere mich an meine Mutter, das ist ja auch noch schon eine Zeit her, die unterschrieb meine Zeugnisse früher mit Frau Karl Köser. So war das. Und an unserem Türschild stand auch nicht Familie Köser oder nur Köser, sondern da stand Karl Köser. Ja, so war das. Heute steht ja da der Name der Frau, der Kinder, der Enkel und der Hunde noch alles drauf. Aber was meint nun brüderlich, also geschwisterlich? Ganz spontan habe ich vor einigen Jahren einmal zu meinem Freund gesagt, weißt du, ich habe dich eigentlich immer lieb. Mal läufst du unter Bruderliebe, mal unter Nächstenliebe und mal unter Feindesliebe. Aber lieb habe ich dich immer. Was macht Brüder und Schwestern aus? Brüder und Schwestern habe ich mir nicht ausgesucht. Die sind mir an die Seite gestellt. Das ist vorgegeben. Sie sind geradezu vom selben Stamm, Kinder desselben Vaters. Geistlich gesagt, wir sind Kinder Gottes. Und niemand ist mehr Kind Gottes als der andere. Wir sind alle Kinder Gottes. Und das allein ist schon Grund dafür, einander zu achten. Ja, Paulus geht sogar so weit, dass er schreibt, wir sind Heilige. Heilig ist das, was Gott gehört und keinem sonst. Wir sind Geheiligte. Das heißt, wir, jeder von uns, ist ein von Gott geliebter Mensch und darum habe ich Achtung vor ihm oder ihr. Ich weiß und lebe ja auch nicht fern dieser Welt, dass es auch in der Gemeinde Menschen gibt, die einem gelegentlich querkommen. Aber umso wichtiger ist es, das zu wissen, das zu glauben, das zu leben. Wir sind Geheiligte und darum haben wir Achtung voreinander. Als 1989-90 die Grenzen in viele Ostblockstaaten aufgingen, da haben wir in unserer Gemeinde in Iserlohn damals Hilfstransporte organisiert nach Rumänien und später auch in die Ukraine und. Und dann sprach mich einmal ein Reporter der Zeitung an und sagte: Sagen Sie mal, Herr Pastor, Sie fahren mit Ihren LKWs immer nur in Gemeinden. Warum nicht zu anderen? Ja, das war so. Wir sind immer nur zu den Gemeinden gefahren und nicht einfach auf irgendwelche Marktplätze. Warum? Weil wir unseren Geschwistern, die wir ja auch gar nicht kannten, aber wir waren ja eben Kinder Gottes und sind es, weil wir das Zutrauen zu ihnen hatten und ihnen gewissermaßen den Auftrag auch gegeben haben, das, was wir euch in die Hände geben, teilt bitte mit den anderen und teilt ihnen dann bitte auch mit, dass Gott sie liebt und nicht nur ihr sie liebt, sondern dass Gott sie liebt. Das wollten wir ihnen ermöglichen. Darum wollten wir unseren Geschwistern im Glauben helfen. Natürlich, dass sie auch selbst von den Gaben nehmen, aber dann auch mit anderen teilen. In Matthäus 24 sagt Jesus: Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Endzeitrede Jesu. Hier ist von Gemeinde die Rede. Dann werden sie sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Das ist doch wohl der Super-GAU für eine christliche Gemeinde, für Christen überhaupt. Wenn der Burgfriede dahin ist, wenn nicht mehr nach außen gedacht wird und gelebt wird, sondern nach innen geschossen wird, dann werden wir unfähig in dieser Welt zu bestehen. Dann schaffen wir unseren eigenen Untergang. Aber dem setzt Petrus gegenüber: Wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Das vierte, Barmherzigkeit. Das Gegenteil von Barmherzigkeit, von barmherzig ist unbarmherzig. Und Unbarmherzigkeit, das kennen wir auch, darunter leiden wir oft. Ich bin manchmal erschrocken, wie unbarmherzig Christen denken können und dann auch reden können. Wie unbarmherzig sie über andere urteilen können. Vernichtend. Jesus sagt in Matthäus 5: Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Barmherzigkeit hat immer etwas zu tun mit gegen den Strich. Gegen den Strich bürsten. Es spricht vieles gegen Barmherzigkeit in unserer Welt. Und viele sprechen gegen Barmherzigkeit. Wie gesagt, ich habe 9 Jahre in der Auslandshilfe gearbeitet. Und wir haben viele Hilfen im Ausland durchgeführt. Ich erinnere mich an meinen Freund in Mazedonien, die da eine kleine Stiftung gegründet haben mit dem deutschen Namen Segen. Sie wollten ein Segen sein. Und wir saßen zusammen in einem Restaurant und dann hat mir mein Freund Wasser Asmanov damals erzählt, was er sich alles anhören muss, auch innerhalb der Gemeinde. Das ist doch nicht nachhaltig, was ihr macht. Das ist unbedacht, das ist viel zu teuer. Das lohnt sich nicht. Geld- und Zeitverschwendung löst die Probleme nicht. Das ist doch nur Tropfen auf den heißen Stein. Die Kräfte müsste man besser bündeln, man müsste ein Konzept erarbeiten. Das ist doch alles Verschwendung. Ja, man kann darüber reden und wir haben viel darüber geredet. Und ich glaube, wir haben vieles auch immer mehr gebündelt und versucht, effektiver zu sein und nachhaltiger zu sein. Aber ich möchte fast so weit gehen, zu sagen, wenn Ihnen das jemand alles vorhält, dann sind Sie wahrscheinlich barmherzig gewesen. Von Gott heißt es im Alten Testament an vielen Stellen, er sei barmherzig. Bekannt ist der Vers, Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott ist barmherzig. Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie die Barmherzigkeit ausgesehen hat, zum Beispiel damals mit dem Volk Israel, was hat Gott in dieses Volk investiert damals und was hat er letztlich davon gehabt? Dass sie anderen Göttern nachgelaufen sind, ihren eigenen Wegen gegangen sind und scheinbar schien alles umsonst zu sein. Was hat Gott doch für Fehlinvestitionen geleistet in sein Volk? In Psalm 37, Vers 21 heißt es, der Gottlose muss borgen und bezahlt nicht, aber der Gerechte ist barmherzig und kann geben. Und die Frage an uns, die neutestamentliche Gemeinde, was hat Gott allein in Sachen Vergebung in dich und mich investiert? Und was hat's gebracht? Was ist daraus geworden? Der fünfte und letzte Punkt, demütig. Übrigens, bei der Gelegenheit kennen Sie schon mein Buch über Demut. Es ist mit Abstand das Beste. Nein, ich habe kein Buch über Demut geschrieben, ich habe überhaupt noch kein Buch geschrieben. Komme ich gar nicht zu. Aber in Philipper 2, Vers 3 schreibt der Apostel Paulus, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich erinnerte mich an der Stelle an meine Zeit am theologischen Seminar in Ebersbach, wo ich 5 Jahre ausgebildet worden bin. Und wir haben 5 Jahre lang unsere Dozenten gesiezt und unsere Dozenten haben uns auch gesiezt. Das war so üblich. Und als ich dann 1977 in den Dienst ging, da weiß ich noch, da stand auf einmal mein Dozent Gerhard Hörster vor mir und sagte, du übrigens, ich heiße Gerhard. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Nachfolgezeit immer noch Herr Hörster zu ihm gesagt habe. Warum? Nicht, weil ich mich nicht umstellen wollte oder so oder konnte. Aber es war halt die Achtung, die ich vor ihm hatte, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und das habe ich ihm vor einiger Zeit bei der Beerdigung seiner Frau auch nochmal persönlich gesagt. So geht das bei Menschen, die für uns etwas Besonderes geleistet haben. Vor denen haben wir Achtung. Aber wie ist das bei den Normalen oder bei denen, die da drunter sind? Mit der Achtung. Meine Achtung ist in der Tat oftmals auf die Probe gestellt. Aber dann habe ich gelernt, Demut hat nicht zuerst etwas zu tun mit dem anderen, sondern Demut hat etwas zu tun mit mir. Es ist meine Sache. Es ist meine Geisteshaltung. Wer bin ich denn? Ich bin nicht mehr und nicht weniger als Gottes Kind. Ich zitiere einmal einen meiner Dozenten von damals, Kurt Seidel. Der hat einem Kollegen vor vielen Jahren zur Pastoreneinführung Folgendes geschrieben. Bedenken Sie im Umgang mit den Menschen, dass Christus Sie so geliebt hat, dass er für sie sein Leben hingegeben hat. Dann werden sie, als zukünftiger Pastor, weder ihr Knecht noch ihr Herr sein. Dann werden sie weder von ihrem Beifall zu leben suchen, noch sie verachten. Das ist für mich eine Definition von Freiheit, von Demut. Denn der Demütige ist der freie Mensch. Er weiß sich ganz allein Gott verpflichtet. Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Schreibt Petrus. Das erinnert an Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wenn wir doch zu ihm gehören, wenn wir denn, wie es in unserem Text heißt, selig sind, gerettet sind, wenn wir Gott gehören, wenn wir einmal den Segen ererben, wer kann uns dann etwas antun? Darin liegt unsere ganze Freiheit. Ich komme zum Schluss. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist das Markenzeichen unserer Gemeinde? Diese Frage haben wir uns oft gestellt in den Gemeinden, in denen ich war. Und wir haben uns oft über Leitbilder und Ähnliches unterhalten und das war sehr gut und sehr nützlich. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht auf ein Schild draußen schreiben, die kann man nicht oben über den Briefkopf setzen und auch nicht auf die Homepage setzen, sondern das kann nur auf unserem Leben stehen, auf unserem Leben als Gemeinde in dieser Welt. Und wie gesagt, wir sind Gemeinde vor dieser Welt. Wir werden wahrgenommen, manchmal mehr, als es uns lieb ist. Paul Claudel, ich glaube, so wird er ausgesprochen, hat einmal gesagt: Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Und das kann man auch auf eine Gemeinde beziehen. Liebe Gemeinde, lebt so, dass ihr gefragt werdet, dass ihr wahrgenommen wird. Vers 15, der von euch Rechenschaft fordert über, was schreibt Petrus? Das ist interessant, nicht über eure Gründe und eure Motive, sondern über die Hoffnung, die in euch ist. Interessant, wie er darauf kommt. Wie kommt er auf Hoffnung? Weil die treibende Kraft der Gemeinde ist die Hoffnung. Wofür tun wir uns das alles an? Warum gehen wir sonntags morgens zum Gottesdienst? Warum setzen wir uns ein in der Woche? Warum laden wir ein zu besonderen Terminen, Aktionen? Warum machen wir Seminare und Gottesdienste mit anderen Geschwistern zusammen im Rahmen der Allianz? Warum tun wir uns das eigentlich alles an? Unseren Glauben, unsere Liebe. Warum eigentlich? Weil wir eine Hoffnung haben. Und diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Wir haben die Hoffnung, dass wir den Segen ererben, wie es heißt in unserem Text. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Das haben wir schriftlich. Das müssen wir nur noch glauben. Und dazu möchte ich Sie ermutigen. Am Ende werden wir die Gesegneten sein und die Beschenkten und hoffentlich nicht nur wir, sondern auch viele andere Menschen in Münster und Umgebung. Amen. Wir wollen ein Lied singen.